Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ihr hört die nunmehr 70. und vorletzte Folge meines Projekts. Darin habe ich drei Bundestagsabgeordnete während ihres ersten Mandats in Gesprächen begleitet. Yvonne Rie ist eine von ihnen. Die 37-Jährige zählte damals 2021 zu den neuen, frischen Gesichtern der SPD-Bundestagsfraktion, eine weibliche Stimme und zudem eine der in Berlin eher seltenen Politikerinnen mit Migrationshintergrund. Welche Erfolge hat sie im Parlament erzielt und welche Entscheidung ist ihr aus moralischer Sicht am schwersten gefallen? Darüber sprechen wir in dieser abschließenden Folge. Für alle, die vielleicht tatsächlich zum ersten Mal zuhören, mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und habe in diesem Langzeitprojekt Frauen begleitet, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Und dabei ging es uns um politische Fachthemen, aber immer auch um die Frage, wie Frauen ihre Interessen besser vertreten können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt aber geht es nach Aachen, zu Yvonne Rie. Diesmal ist sie nicht in den Bundestag eingezogen. Ja, und damit muss sie jetzt auch eine Entscheidung über ihre Zukunft treffen. Hallo, Frau Rie.
Hallo.
Ausnahmsweise eine Frage, die man sonst gar nicht so stellen soll. Wie geht's Ihnen denn jetzt gerade? Also vor dem Hintergrund, dass Sie ja nicht mehr in den Bundestag gewählt wurden und so stelle ich es mir zumindest vor, irgendwie Ihr Leben gerade auch ein bisschen neu organisieren müssen.
Mir geht's ganz gut. Also es war wirklich, die letzten Wochen waren jetzt wirklich sehr hektisch. Ich glaube, es ist noch gar nicht so wirklich angekommen, was das jetzt bedeutet. Weil es hat sich ja gar nicht so angefühlt, als wäre man nicht mehr im Bundestag, weil die letzten Wochen waren wir schon sehr viel noch im Bundestag. Mhm. Genau, aber es musste halt sehr viel organisiert werden. Ich habe jetzt beide Büros aufgelöst. Und genau, deswegen, also es war halt super viel zu tun und super viel los. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob es überhaupt so richtig schon, ob ich es schon sacken lassen habe. Mhm. Ich glaube, das kommt vielleicht auch noch.
Wie geht es denn dann weiter? Also Sie hatten ja auch eine Pause in Ihrem eigentlichen Beruf oder beziehungsweise in Ihrer Tätigkeit dann gemacht. Gönnen Sie sich da jetzt so eine Pause oder geht das gleich nahtlos weiter?
Also ich gönne mir auf jeden Fall eine Pause. Also uns stehen ja immer, also mir steht jetzt drei Monate Übergangsgeld zu. Es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, das habe ich jetzt auch erst rausgefunden, das zu strecken, also nochmal zu verdoppeln, dass man 6 Monate lang die halbe Diät bekommt. Dafür habe ich mich jetzt entschieden. Genau, und ich wollte jetzt die Monate einfach auch mal nutzen, um ein bisschen zu überlegen, was ich machen möchte, in welche Richtung ich möchte, was mir Spaß macht, so in die Richtung. Es ist natürlich ein absoluter Luxus, jetzt einfach auch diese Zeit zu haben. Und ich habe mal zurückgeguckt und ich glaube, das ist das Längste, was ich hätte, immer schon, also jemals. Und das wollte ich jetzt einfach auch mal nutzen, wenn man die Möglichkeit mal hat, auch ein bisschen Auszeit zu machen.
Also die längste Auszeit, meinen Sie, die Sie jemals
hatten? Ja, genau, die längste Auszeit, wo man sich auch keine finanziellen Sorgen machen muss und dann einfach nochmal ein paar Gedanken sich machen kann und so. Das fand ich schon jetzt, also finde ich jetzt eigentlich ein sehr attraktiver Gedanke.
Ja, genau, so ein bisschen Gedanken machen wollen wir uns auch nochmal in dieser letzten Folge. Ich habe ja auch nochmal einen kleinen Mini-Fragebogen gemacht, den alle drei beantworten. Da die erste Frage, wenn wir nochmal zurückgucken auf die Zeit jetzt, Ihr Mandat im 20. Deutschen Bundestag, was würden Sie denn sagen aus Ihrer Sicht für Sie, was war Ihr größter Erfolg, also politischer Erfolg?
Ich hatte echt super lange drüber nachgedacht und ich glaube, es gibt gar nichts, also wir haben da ja schon häufiger mal drüber geredet auch, was wirklich ein Erfolg war, worauf man stolz ist. Ich glaube eigentlich, alles. Also ich glaube eher so dieses ganze Gesamtpaket, dass man es 3,5 Jahre durchgestanden hat, dass man es 3,5 Jahre geschafft hat, dass man im Betrieb angekommen ist, dass man diesen Betrieb irgendwie zumindest ansatzweise verstanden hat und dann vor allen Dingen, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt in der letzten Folge, dieses positive Feedback auch im Wahlkreis. Also ich glaube, das ist für mich so der größte Erfolg gewesen, dass ich gemerkt habe, du hast es geschafft, Leute zu erreichen. Du hast Leute davon überzeugt, dass du wirklich eine gute Arbeit gemacht hast und so. Und diese ganzen Dinge in Berlin, das waren halt wirklich so ganz kleine Teile eher, wo ich jetzt zurückblicken würde und sagen würde, das war jetzt der größte Erfolg oder so.
Mhm. Wie enttäuscht waren Sie denn dann, dass, also Sie sind ja als Direktkandidatin dann angetreten, dass Sie da dann im Wahlkreis zwar das Gefühl hatten, die Menschen erreicht zu haben, aber es eben dann am Ende nicht ganz gereicht hat, dass sie da über das Direktmandat-Ticket sozusagen dann wieder in den Bundestag eingezogen wären?
Es war halt klar, dass es super schwer wird. Also wir haben seit 2005 wurde Aachen nicht mehr von der SPD gewonnen. Deswegen war das, also es war jetzt eine Hoffnung, also dass wir ja natürlich gehofft haben, dass es vielleicht doch diesmal klappt, weil einfach auch das Feedback so positiv war und so. Aber wir wussten von Anfang an oder ich wusste auch, dass es super schwer werden würde. Und deswegen, ja klar, ist so ein bisschen die Enttäuschung da, wenn man von so vielen Leuten, mit denen man zu tun hatte, einfach immer wieder hört, wie großartig das war und dass man Abgeordnete braucht wie mich. Aber am Ende, ich lag sowohl mit den Erststimmen als auch mit den Zweitstimmen über dem Bundestrend. Das ist uns in Aachen auch nicht immer gelungen. Und deswegen bin ich eigentlich eher dankbar und zufrieden, als dass ich jetzt groß enttäuscht wäre. Weil dafür war, glaube ich, also unser Realitätssinn auch zu groß, dass wir wussten, es wird unglaublich schwer. Grundsätzlich enttäuscht, natürlich vom gesamten Bundesergebnis der SPD, da ist schon Enttäuschung drin, dass man einfach das Gefühl hat, dass insgesamt die Arbeit der Bundesregierung, der Ampel, der SPD nicht ganz so wertgeschätzt wird. Das hat mich irgendwie viel mehr getroffen als jetzt mein eigenes Ergebnis.
Und es war ja auch, ich habe es mal moralische genannt, in moralischer Sicht herausfordernd, diese 3,5 Jahre. Also es gab ja einige Entscheidungen auch, die anstanden, wo es dann so Stichwort Gewissen ja auch bei vielen Abgeordneten darum ging, sich zu entscheiden, folge ich jetzt meiner persönlichen Einstellung, Haltung oder eben meinem Gewissen oder dem, was die Ampelkoalition vielleicht oder die eigene Partei mir da eigentlich gerade abverlangt. Welcher Moment war da für Sie am schwierigsten?
Das hatten wir ja auch schon in der Folge, also wahrscheinlich die gesamte Entscheidung rund ums Sicherheitspaket, wo ich mich am Ende auch gegen die Fraktionslinie entschieden habe. Das war auf jeden Fall die härteste Zeit. Also alles auch drumherum, es war nicht nur die eine Entscheidung, sondern einfach insgesamt die Frage, wie gehen wir in der Migrationspolitik weiter? Und das war schon krass. Also das war so das letzte halbe Jahr in der Ampel, das war, glaube ich, schon so das Schwierigste. Aber grundsätzlich, also die 3,5 Jahre waren einfach insgesamt super, super schwierig. Ich meine, man hat es die letzten Wochen nach der Wahl ja auch gemerkt, es war ja nicht so, wie man sich das, also wie Leute gesagt haben, wie es sein würde. Wir waren ja bis zum Ende dann wirklich auch voll im Einsatz. Es waren harte 3,5 Jahre.
Haben Sie sich gerade am Ende, Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, ne, der alte Bundestag musste ja nochmal zusammenkommen, um dann eben die Grundgesetzänderung zuzustimmen. Also jetzt ist quasi das da, was ja der SPD vorher und der Ampel insgesamt natürlich geholfen hätte, also mehr Geld. Wie fühlt sich das dann für Sie an? Ist es so, wie überwiegt da, ja Gott sei Dank, quasi kam man so zur Vernunft und ist es jetzt auf dem richtigen Weg oder ist da schon auch Frust dabei? So dieses Jahr hätten wir dann auch besser gestalten können, wenn wir das früher bekommen hätten.
Es ist super viel Frust dabei, weil durch das Verhalten von Friedrich Merz vor der Wahl und nach der Wahl irgendwie auch so deutlich geworden ist, dass es halt alles nur Parteitaktik war. Also das hat mich unheimlich geärgert. Ich kann akzeptieren und auch respektieren, wenn PolitikerInnen eine andere Meinung vertreten und überzeugt davon sind, dass man keine Schulden aufnehmen sollte. Aber alles zu blockieren, weil man selber gerade nicht regiert und quasi keine politischen Erfolge gönnen können, um dann, sobald man selber sehr wahrscheinlich in politischer Verantwortung ist, in Regierungsverantwortung ist, dann auf einmal alles möglich machen zu wollen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich richtig. Also mir fällt gar kein anständiges Wort dafür ein, wie ich das fand, weil das wird einfach auch dem Ruf von PolitikerInnen nicht gerecht. Also das sorgt ja nur dafür, dass die Menschen draußen noch frustrierter sind und dass vor allen Dingen wir 3,5 Jahre lang jetzt einfach keine vernünftige Politik für die Menschen machen konnten, dass einfach nichts draußen angekommen ist. Und das macht mich schon echt, also das fand ich richtig, richtig schlimm. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Einlenken auch sowohl von der SPD, weil ja auch viele Menschen da waren, also viele PolitikerInnen, die bereits abgewählt waren und die trotzdem gesagt haben, okay, wir stellen uns jetzt nicht an, sondern machen das, was richtig ist oder was wir auch schon immer richtig gefunden haben und auch was die Grünen mitgemacht haben, dass das wirklich auch mal dazu führt, dass auch die Union sich mal überlegt, wie sie sich demnächst nochmal in der Opposition verhalten. Weil das, was in den letzten Wochen passiert ist, das hat sehr viel Verbitterung bei mir hinterlassen, aber auch bei ganz schön vielen KollegInnen, die natürlich auch das Gefühl haben, wir sind genau deswegen sind wir auch abgewählt worden. Wir haben gesagt, wir müssen mehr Schulden aufnehmen, wir brauchen mehr Geld, wir müssen mehr investieren. Die Union hat die ganze Zeit gesagt, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben nur ein Ausgabeproblem, ihr könnt nicht mit Geld umgehen. Und dann sofort, wirklich ein paar Tage nach der Wahl, so eine 180-Grad-Drehung, das tut weh. Also das tut wirklich weh, wenn man sich überlegt, wie die Podiumsdiskussion und auch die Diskussionsveranstaltungen die letzten Monate gelaufen sind.
Mhm. Naja, das tut ja auch vielen CDU-WählerInnen weh, was man so hören kann. Ne? Also es, da ist die Verbitterung oder Enttäuschung ja dann letzten Endes auch auf beiden Seiten, wenn man so möchte, gewachsen. Sie haben interessanterweise gesagt, das wird dem Bild von PolitikerInnen nicht gerecht. Ich könnte jetzt auch ein bisschen böse sagen, dass es dem aber entspricht, dem Bild, das viele Menschen ja von Politik haben. Also ziemlich genau eigentlich, ne? Dass man im Endeffekt nur, dass es nur um die eigene Macht geht. Und dass Inhalte oder Programme oder eben so Ziele, also konkrete Lösungen, dann eigentlich nachrangig sind. Würden Sie trotzdem sagen, das stimmt so nicht?
Ich würde sagen, zu 90% oder sogar vielleicht mehr stimmt das nicht. Und das ist das, was ich meinte, es wird dem halt nicht gerecht. Also es wird dem Bild, was die Menschen haben, vielleicht gerecht oder es füttert dieses Bild weiterhin. Aber man hat ja gerade bei dieser Entscheidung auch gesehen, dass die meisten PolitikerInnen, gerade vor allem die Grünen, aber auch die in der SPD, bereit waren, über ihren Schatten zu springen und das zu tun, was fürs Land richtig ist. Und ja, und deswegen, also ich glaube, die meisten entsprechen diesem Bild nicht, aber es sind halt immer diejenigen, die besonders laut und besonders prominent sind, die dieses Bild weiterhin füttern und das ist halt natürlich schwierig.
Würden Sie denn sagen, dass Sie während Ihres Mandats dann auch sowas wie machtbewusster geworden sind?
Das wäre schwierig. Also ich finde das, ich habe da echt super darüber nachgedacht, aber es wäre natürlich schwierig zu sagen, das stimmt gar nicht, aber bestimmt. Also ich meine, es lässt einen, also ich glaube, machtbewusster sicherlich auch. Das war aber tatsächlich eine der schwierigeren Fragen, die ich mir auch immer wieder gestellt habe. Ich könnte es gar nicht so, also ich könnte es zumindest nicht bewusst beantworten, aber bestimmt. Also es macht ja auch was mit jemandem.
Mhm. Also interessant finde ich, dass Sie da so zögern. Also es wäre ja auch nichts Schlimmes dabei, oder? Zu sagen, ja, bin ich. Also auch vielleicht so im Sinne von, was wir eben gerade beschrieben haben. Also wenn man, manchmal ist es vielleicht auch so, wenn man Macht behalten möchte oder bekommen möchte, dass man dann auch sich strategisch oder taktisch vielleicht auch so ein bisschen mehr, ich möchte jetzt gar nicht sagen verhalten, aber dass dieser Bereich mindestens genauso wichtig ist, ich sag's mal so, wie vielleicht das reine Inhaltliche.
Ja, aber warum ich so gezögert habe, ist, weil Macht, also eine, weil es ja, also ich habe hätte jetzt gedacht, das ist etwas Bewusstes, was man sich jetzt halt immer wieder auch überlegt, dass das halt irgendwie bewusster mitschwingt bei den Dingen, die man tut oder die Entscheidungen, die man fällt. Und da hatte ich zumindest nicht das Gefühl, dass das was Bewusstes ist, weil vielleicht, wenn ich jetzt so ein bisschen Abstand habe und zurückblicke und jetzt irgendwie auch mich selber nochmal so ein bisschen reflektiere, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann denke so, ach ja, das stimmt eigentlich. Das ist auch mal ein ganz anderes Machtbewusstsein oder auch vielleicht ein anderes Verhältnis zu Macht und Einfluss, als ich es vorher hatte. Aber es war, glaube ich, einfach zu schnell, zu viel. Die Taktung war zu groß, als dass es so eine bewusste Entwicklung von mir selber gewesen wäre, dass ich Ihnen jetzt sagen könnte, da habe ich jetzt auf einmal gemerkt, dass ich das ganz anders lebe, dass ich das jetzt ganz anders irgendwie auch spiele oder vielleicht auch merke. Und das ist, ich glaube, dafür waren die 3,5 Jahre aus meiner Sicht zumindest einfach viel zu krass wirklich. Also es war wirklich, man hat überhaupt keine Zeit gehabt, sich selber zu reflektieren, zu überlegen, habe ich mich jetzt verändert? Bin ich jetzt auf einmal vielleicht eine ganz andere Person, also was heißt eine ganz andere Person geworden, aber ist das, wie ich mich selber entwickle, positiv, negativ, entwickle ich mich überhaupt? Also das war, also es gab keine einzige Atempause und ich saß direkt am Tag nach der Wahl, saß ich mit einer grünen Kollegin im Zug, die auch nicht wieder reingekommen ist und sie meinte, worauf sie sich wirklich freut, ist einfach mal durchatmen zu können. Und dann habe ich sie erst angeguckt und dann meinte sie, sie hat das Gefühl, sie hätte jetzt 3,5 Jahre lang kein einziges Mal wirklich ruhig atmen können, weil es jedes Mal so war, dass man die Luft angehalten hat, weil man wusste nicht, was noch passiert. Und ich glaube, bis mir irgendwie mal klar wird, habe ich ein anderes Verhältnis zur Macht, bin ich machtbewusster geworden. Das dauert, glaube ich, einfach echt noch. Und ich glaube, ich finde es auch nicht negativ, aber ich muss gestehen, viel Zeit zur Selbstreflexion blieb in den letzten 3,5 Jahren wirklich leider nicht.
Ja, ja. Naja, die nächste Frage ist eigentlich auch, aber so geht in so eine Richtung. Ne? Mhm. Nochmal größer gefragt nach den Frauen in der Politik. Das war jetzt ja auch nochmal viel in der Diskussion, in der Debatte, weil der neue Bundestag wieder weniger Frauen hat. Also der Anteil ist nochmal gesunken, so um gut 2%. Mhm. Was sind denn Ihrer Erfahrung nach so die größten strukturellen Probleme, mit denen Frauen im Bundestag, also auf dieser bundespolitischen Ebene, konfrontiert sind?
Ich glaube, wir hatten das tatsächlich auch beim letzten Mal schon, dass ich ja gesagt hatte, dass es halt einfach auch eine Frage der Listenaufstellung ist und auch die Frage tatsächlich der Aufteilung oder der Verteilung von Wahlkreisen. Weil in der SPD ist es einfach, dass wenn alle Wahlkreise, die holbar sind, Männer bekommen und wir dann anders als bei den Grünen tatsächlich eine Geschlechterquote haben, dass halt quasi alternierend Frauen und Männer auf der Liste stehen, dann ist es einfach automatisch so, dass es einen Männerüberhang geben muss, weil es ist ja nicht, dass man die Frauen auf der Liste bevorzugt und die Männer kriegen dann die holbaren Wahlkreise, sondern es ist einfach, dass die Männer die holbaren Wahlkreise hatten und man dann die anderen Männer, die keinen holbaren Wahlkreis haben, vorne mit auf der Liste setzt. Also die Hälfte der vorderen Listenplätze ist dann trotzdem für andere Männer reserviert und dadurch hat man einfach mehr Männer drin. Und das ist etwas, was in NRW der SPD passiert, was aber zum Beispiel auch der CSU in Bayern ganz viel passiert, weil es halt immer auch eine strategische Frage ist von Perspektiven, wer kriegt welchen Wahlkreis? Wer steht vielleicht auch an für die holbaren Wahlkreise? Und wir haben im Ruhrgebiet gab es schon einige vorher mit Frauen besetzten Wahlkreisen, die halt Männer jetzt bekommen haben. Und das ist auf den ersten Blick, wird dann gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm, weil wir haben eine paritätisch besetzte Liste. Aber wenn die Liste halt immer kürzer zieht, die SPD in NRW hat 19 Listenplätze gehabt und 17 direkte Wahlkreise, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie viel Frauen dann ziehen und wie viel Männer ziehen. Und das ist echt frustrierend. Und das ist aber etwas, was sich alle Parteien angucken müssen. Ich glaube, die Linken und die Grünen haben eine ganz gute Quote. Die SPD auf dem Papier auch. Aber trotzdem, es muss sich so ein bisschen was ändern, auch im Bewusstsein davon, was man denn eigentlich möchte und in was für eine Richtung man möchte. Das Gleiche gilt ja auch für Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Wir sind bei 12%. Wir waren letztes Mal, glaube ich, bei 19. Und das ist etwas, es geht mir auch viel zu sehr unter, dass alles das, was im letzten Bundestag, der natürlich auch übermäßig groß war, all die positiven Entwicklungen, die sind halt alle rückgedreht worden, weil wir einfach den Bundestag verkleinert haben, weniger Mandate zu verteilen waren und wir quasi wieder in alte Muster verfallen sind bei der Vergabe der Plätze.
Ja, ja, stimmt. Da hatten Sie letzte Folge auch drüber gesprochen. Genau, das erklärt, warum der Anteil gesunken ist. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach konservative oder dann eben rechte bis in Teilen rechtsextreme Parteien sehr viel Stimmen bekommen haben, wo der Anteil naturgemäß dann nochmal geringer ist. Aber ich ziehe da jetzt eher so auf Ihre Zeit dann, also wenn man es in den Bundestag geschafft hat als Frau. Was gibt es da nochmal strukturelle Hürden vielleicht auch, die Sie da schon auch bemerkt haben in der Zeit, als Sie dort Abgeordnete waren?
Strukturell finde ich es schwierig zu sagen, aber grundsätzlich von der Stimmung her, von der Atmosphäre her, ist es als Frau immer noch schwieriger, im Bundestag zu sein. Das zeigen auch die Bundestagsdebatten immer wieder, dass halt, wenn Frauen reden, ist es immer lauter. Wenn Frauen reden, wird es auch viel schneller abgetan. Ich habe mir zufällig vor ein paar Tagen nochmal die Debatten angeguckt im Bundestag, nachdem die Union mit der AfD zusammen diese Migrationsanträge abgestimmt hatte. Und Annalena Baerbock hatte an dem Freitag gesprochen und es war total krass. Sie ist ans Mikrofon gegangen oder sie hat angefangen zu reden und diese Geräuschkulisse, ich saß da auch live bei und es war unerträglich. Es war halt wirklich, als wäre man auf Klassenfahrt und das ist bei vielen Männern nicht so. Also dieses Gefühl zu haben, wenn du eine Frau bist, wenn du eine andere Stimmlage hast, dann wird dir gar nicht so sehr zugehört. Das ist aber auch etwas, was ich bei mir selber auch in der Fraktion, in Fraktionssitzungen merke, dass wenn eine Frau redet, dass die Leute dann rausgehen, sie müssen halt ganz dringend auf Toilette oder Gespräche führen oder einen Kaffee trinken. Und ganz häufig wird halt das, was Frauen sagen, immer noch bewusst oder unbewusst halt ignoriert. Dass Männer sich auf Männer beziehen und dass man sagt, ja, Mann X, der vor mir geredet hat, hat das schon richtig gesagt. Aber es ist halt ganz selten so, dass Männer sich mal auf Frauen beziehen, die vor ihnen geredet haben und sagen, wie Frau XY gesagt hat, stimme ich dem auch zu. Das passiert halt ganz selten und dadurch ist halt die Wahrnehmung häufig, dass Frauen in der Debatte kaum vorkommen. Und das ist unglaublich schwierig, sich da Gehör zu verschaffen, im Gedächtnis zu bleiben, weil wenn man zu sehr im Gedächtnis bleibt, wenn man zu vehement ist, dann heißt das halt auch ganz schnell wieder, ja, seid doch nicht so emotional, man muss das ja nicht alles sofort so persönlich nehmen und so. Es ist unglaublich schwierig. Also da merkt man schon, ob das jetzt unbedingt strukturell ist. Also zumindest in der SPD würde ich sagen, ist, was die Postenverteilung angeht, was die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen angeht, ist vieles möglich. Aber selbst wenn man dann Verantwortung trägt, ist es halt schwieriger, dann halt wirklich auch so ernst genommen zu werden und auch so den Respekt zu bekommen, den, glaube ich, Männer qua Amt viel, viel einfacher einfach auch erlangen.
Ja, das kann man sogar oder konnte man sogar, finde ich, bei Annalena Baerbock, Sie haben sie ja angesprochen, beobachten. Also selbst Grünen intern, wo das Problem, glaube ich, noch am geringsten ist, wenn man die Parteien vergleicht. Also das fand ich ziemlich interessant. Es gibt ja von der EAF so eine Studie zu den Parteikulturen, dass quasi die Frage, wo sind die Machtnetzwerke und die Machtzentren und wer ist da drin? Und dass da mit Ausnahme der Grünen, also das immer sehr stark getrennt ist. Also es gibt in jeder Partei so Frauennetzwerke, die sind aber abgekoppelt von den eigentlichen Machtzentren. Also da, wo quasi entschieden wird, wer bekommt welche Posten oder in welche Richtung auch meinetwegen inhaltlich gehen wir, dass da Frauen einfach außen vor sind. Und bei den Grünen ist es anders, was mitunter dann vielleicht an diesen Quoten, also ganz strengen Quotierungen liegt. Da sind ja nicht jetzt die Listenplätze nur quotiert, sondern auch Redezeiten und also alles Mögliche wird ja da geguckt. Also als Frage formuliert nochmal, ist es, Sie haben schon gesagt, in der SPD ist es jetzt eigentlich, gibt es ein Bewusstsein zumindest dafür, aber trotzdem ist es dann schwierig, respektiert zu werden. Was würden Sie sagen, wie ließe sich das ändern, also perspektivisch?
Also natürlich muss sich auch in der SPD was ändern, also vor allen Dingen auch ein größeres Bewusstsein darüber schaffen, über das eigene Redeverhalten oder über die eigenen Reaktionen auf, über gewisses Sprachverhalten, ich glaube wirklich, das, oder Sprechverhalten. Ich möchte gar nicht mal den Kollegen unterstellen, dass ihnen bewusst ist, was sie tun oder dass sie das tun, weil gerade eine Frau spricht oder so, aber dass man das mal reflektiert und dass, wenn das gespiegelt wird, was auch immer wieder mal gemacht wurde, dass man das vielleicht nicht sofort als persönlichen Angriff nimmt oder dass man das sofort wegbügelt und sagt, also das würde ich ja niemals tun, ich bin ja kein Sexist, sondern dass man selber einfach mal überlegt, kann es vielleicht sein, dass ich das tue? Also vielleicht ist es ja eine unterbewusste Reaktion. Es kann ja auch durchaus sein, dass man das subjektiv als nervig empfindet, dass das eine Stimmlage ist oder ein Sprachsprechverhalten, was vielleicht irgendwie jetzt nicht unbedingt etwas ist, was man selber unbedingt gut findet, aber sondern wirklich auch nochmal sich selber reflektiert und selber mal hinterfragt, könnte es vielleicht wirklich da sein, dass ich vielleicht irgendwie bei Frauen genervter reagiere als bei Männern? Oder kann ich vielleicht irgendwie auch mal Frauen in den Dingen, die sie sagen, mehr bestärken oder so? Das würde ja schon was bringen. Also ich glaube, das würde ich mir wünschen. Strukturell in der SPD, ich weiß gar nicht, ob man es wirklich schaffen müsste, so harte Quotierungen durchzubekommen wie bei den Grünen, weil auch bei den Grünen, jetzt mal sehr offen gesagt, ist ja auch nicht alles super. Also nur weil die Quoten irgendwie eingehalten werden, wird ja trotzdem übergriffiges Verhalten oder sexistisches Verhalten wird ja nicht weniger. Es ist einfach, ich glaube, es ist wirklich eher ein Mindset-Problem als etwas, was man mit strukturellen Regeln, strukturellen Vorgaben unbedingt lösen kann. Ich glaube, es geht wirklich eher um Workshops und vielleicht auch Awareness. Auch wenn alle immer das, also es verpönt ist und die Leute immer das belächeln. Ich glaube, das wäre eher der Weg, dass man den Leuten und vor allen Dingen auch den männlichen Kollegen einfach nochmal sehr klar macht, wo fängt Sexismus an, wo fängt vielleicht auch Ignoranz an und was kann man selber dafür tun, dass es halt ein breiteres oder ein offeneres Redeverhalten gibt in Fraktionen, in Gremien, in Parteien. Das würde ich mir, glaube ich, eher wünschen.
Haben Sie denn mal überlegt, ob Sie die Partei wechseln? Also, wir hatten auch über die Linke, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesprochen, wo Sie auch gesagt haben, ja, das finden Sie eigentlich ganz toll, den Erfolg, oder auch so jemand wie Heidi Reicheneck. Haben Sie da mal mit so einem Gedanken gespielt auch?
Nee, gar nicht. Also wirklich kein einziges Mal. Dafür sind halt einfach, also jede Partei hat einfach ihre Schwächen und Sachen, die einfach nicht cool sind. Und nee, also in eine andere Partei gehen wollen würde ich gar nicht.
Okay. Na, die Frage zählt jetzt eher nochmal, weil Sie ja gesagt haben, auch gerade Stichwort die Einwanderungspolitik oder Migrationspolitik, ne, wie da die SPD sich dann positioniert hat oder nicht positioniert hat.
Ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, also wenn es hart auf hart kommt, kenne ich keine Partei, die in dieser Frage nicht Schwierigkeiten hat oder in anderen Fragen Schwierigkeiten hat. Und wenn ich mich mit den KollegInnen bei den Linken unterhalte, ist das auch nicht so, als wäre da durchgängig, also durch alle Reihen hinweg eine progressive Migrationspolitik irgendwie Konsens. Es ist halt einfacher in der Opposition und vor allen Dingen, wenn man so eine kleine Partei war sehr lange oder fast schon keine Fraktion mehr war, ist natürlich immer einfacher, dass Einzelmeinungen akzeptiert werden, dass sie toleriert werden und dass, wenn einzelne Mitglieder der Gruppe dann auch Erfolg damit haben, dass man sich damit auch nicht so weit auseinandersetzen muss, dass man sich fragt, ist das jetzt die Konsensmeinung oder ist das keine? Also das, was die SPD natürlich immer wieder hinbekommen muss, ist im Rampenlicht, in der kompletten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit Konsense hinzubekommen bei Dingen, die halt sehr emotional sind, sowohl außerhalb des Parlaments als auch innerhalb des Parlaments. Also deswegen, ich würde nicht unbedingt sagen, dass meine Partei es schlechter macht als andere. Ich würde mir es natürlich häufiger wünschen, sie wäre meiner Meinung, aber es wird halt nie eine Partei geben, die hundertprozentig alles so macht, wie ich es gerne hätte. Und ich finde schon, also die SPD kommt mir da schon sehr nahe und es ist halt jedes Mal ein Kampf, aber es wird es in jeder anderen Partei auch sein.
Wie geht's denn jetzt bei Ihnen dann weiter nach der Auszeit? Also haben Sie da schon eine Vorstellung davon oder eben gar nicht? Also im Stichwort politisches Engagement, haben Sie da, hätten Sie Interesse oder ist es eine Option, dass Sie sagen, ja, natürlich möchte ich mal auch wieder kandidieren und möchte ich politisch Verantwortung übernehmen?
Politisch Verantwortung übernehmen sehr gerne. Also ich glaube, ich könnte mir auch nicht vorstellen, gar nicht politisch aktiv zu sein. Ob ich wirklich wieder nochmal kandidiere, würde ich mir halt insofern offen lassen, weil es sind halt 4 Jahre und 4 Jahre sind eine Zeit, wo so viel passieren kann. Also sowohl in meinem Leben als auch in der Partei, als auch im Parlament. Und dann, also das fände ich, also ich werde jetzt auf jeden Fall nicht mein Leben danach ausrichten, dass ich alles dafür tue, damit ich 2029 nochmal aufgestellt werde, dass ich irgendwie auch Jobentscheidungen oder auch Wohnortentscheidungen davon abhängig machen werde, ob das jetzt irgendwie positiv nochmal für eine Kandidatur ist oder nicht. Weil ich glaube, das wird einfach auch meinem Leben nicht gerecht oder das wird mir auch selber nicht gerecht, wenn das alles passen sollte. Und ich bin Aachen ja sehr verbunden und ich weiterhin in Aachen bin und das alles 2028, 2029 so passt und die Partei irgendwie auch mit mir einer Meinung ist, dass das alles super ist, dann kann ich es mir durchaus nochmal vorstellen. Aber ich werde jetzt nicht alles darauf anlegen, dass alles irgendwie darauf hinzieht, dass ich 2029 die besten Chancen habe, nochmal zu kandidieren.
Das heißt, es war dann schon auch ein bisschen was abschrecken, das ist vielleicht das falsche Wort, aber so, ja, also Sie haben jetzt nicht in dem Sinne Feuer gefangen, dass Sie sagen, da will ich auf jeden Fall wieder rein, sobald es geht, in den Bundestag.
Das würde ich so nicht sagen, aber selbst, also ich habe die Zeit unglaublich genossen. Ich hätte super gerne weitergemacht. Ich bin auch wirklich traurig über die Dinge, die ich jetzt nicht mehr machen kann. Also sind aber vor allen Dingen auch Sachen im Wahlkreis, im persönlichen Kontakt mit Menschen. Das alles wird mir unglaublich fehlen. Mir wird mein Team fehlen, alles das, was wir irgendwie zusammen aufgebaut haben. Aber ich halte es irgendwie auch nicht für gesund, wenn ich jetzt sagen würde, ich stelle jetzt alles auf Stillstand für mich, bei mir in meinem privaten Leben für 4 Jahre, in der Hoffnung, dass ich in 4 Jahren nochmal reinkomme. Ich glaube, das würde auch den WählerInnen nicht gerecht werden, weil das würde ja heißen, ich halte alles an, auch jede Möglichkeit, mich selber weiterzuentwickeln und werde dann halt quasi an dem Status, in dem Stand, in dem ich jetzt bin, irgendwie sagen, okay, 2029 werde ich es genauso nochmal probieren und habe aber irgendwie nichts dazugelernt oder habe meinen Horizont nicht erweitert oder hab nicht mal in Betracht gezogen, dass das irgendwas anderes gibt auch. Und deswegen, also es war eine riesengroße Ehre. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich es machen konnte. Es war wirklich, glaube ich, ich war eine von 736 Abgeordneten. Das ist halt riesig. Und wenn es sich nochmal die Chance ergeben sollte und ich nochmal reinkomme, dann bin ich genauso dankbar. Aber ich werde nicht alles darauf anlegen. Also das wäre, glaube ich, einfach ungesund.
Dann habe ich noch eine Abschlussfrage, was Sie, jemand, der auch nicht mehr im Bundestag ist, der aber auch nicht mehr ein Minister ist, ist ja Christian Lindner. Was würden Sie dem auf den Weg geben mit?
Also ich glaube, ich kann Christian Lindner gar nicht so viel auf den Weg geben. Er hat ja für sich die Schlüsse gezogen. Er hat ja gesagt, er zieht sich aus der Politik zurück. Er wird sich jetzt vor allen Dingen auch um sein Privatleben kümmern, hat jetzt sämtliche verantwortlichen Posten als Verantwortungsposten abgegeben. Ich glaube, ich kann ihm gar nicht viel mit auf den Weg geben. Also er hat ja die Schlüsse gezogen. Er hat für sich auch entschieden, Prioritäten zu setzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man respektieren muss. Und ich bin auch mal gespannt, wie es mit der FDP dann weitergeht.
Ja, vielen Dank, Frau Rieh. Nicht nur für heute, sondern für das gesamte Projekt. Sie haben ja sehr, sehr regelmäßig dann auch uns immer teilhaben lassen an Ihrer Zeit da im Bundestag. Und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, dass Sie einen guten
vielen,
Weg für sich finden.
Vielen Dank. Und danke auch für das Projekt. Ich fand es immer wieder ganz spannend, wirklich drei Abgeordnete aus der Ampel zu hören, die dann irgendwie wirklich zu ähnlichen Zeiten ähnliche Dinge irgendwie reflektiert haben und auch analysiert haben. Also ich glaube, das war schon einzigartig, dass es einfach 3,5 Jahre lang so ging. Also ich fand es immer total spannend zu hören, was die Kolleginnen gesagt haben. Und wer hätte gedacht, dass es so eine aufregende 3,5 Jahre wäre?
Ja, das hätte ich allerdings auch nicht gedacht am Anfang. Ja, vielen Dank. Alles Gute.
Dankeschön.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser 70. und vorletzten Folge des Projekts, der letzten mit Johann Rieh. Ich hoffe, ihr habt neue Erkenntnisse gewinnen können. Vielleicht hat es euch Politik ein bisschen näher gebracht. Vielleicht fandet ihr es auch eher abschreckend. Ihr könnt gerne nochmal die Anfänge nachhören, wie alles begann 2021, mit welchen Plänen, Hoffnungen, Zielen die drei und vor allem ja auch Johann Rieh gestartet sind. Die Folgen findet ihr alle noch auf der Website zum Projekt www.diepolitikerinnen.de oder auf allen Podcast-Plattformen. Ja, es gibt noch eine Folge mit Anniko Glogowski-Merten und wie es ihr ergangen ist, welche Ziele sie jetzt verfolgt. Darüber sprechen wir in der abschließenden allerletzten Folge nächste Woche. Bis dahin, macht's gut!